Halleluja. Ich hatte gerade so bei dem Lobpreis so das Bild von einer Familie, wo der Vater in der Mitte sitzt im Kreis seiner Familie und die Mutter dabei und die Kinder sind fröhlich und spielen und sind in seiner Nähe und tun einfach, was ihnen gefällt und haben Spaß. Und auf der anderen Seite ein Bild, wo ein strenger Vater am Tisch sitzt mit seiner Familie und die Kinder trauen sich noch nicht mal einen Mund aufzumachen, weil der Vater nicht gestört werden will, weil er seine Ruhe haben will beim Essen oder was auch immer. Ich hatte so auf dem Herzen, dass Gott sich wirklich freut, dass er so wie dieser erste Vater ist. Dass er sich freut, wenn seine Kinder wirklich Freude haben in seiner Nähe und ja, ausgelassen sein können und feiern können. Ich hatte so dieses Bild, Gott hat auf dem Herzen, dass wir wirklich feiern dürfen. Als der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist, aus seinem Schmutz und aus seiner Verlorenheit, der Vater hat als erstes ein Fest geschmissen, so richtig gefeiert. Und Jesus sagt das immer wieder, auch als diese Frau ihre Münze wiedergefunden hat, hat sie allen Bescheid gesagt und es wurde gefeiert, dass sie das wiedergefunden hatte, was sie verloren hatte. Und im Himmel findet eine Feier statt, jedes Mal, wenn ein verlorener Sünder umgekehrt ist und so Jesus gefunden hat. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir haben einen Gott, bei dem wir wirklich feiern dürfen. Und das habe ich hier bei diesem Lobpreis ebenso gespürt. Bei diesen Liedern, dass wir ausgelassen sein dürfen, dass wir in der Nähe Gottes feiern dürfen, uns wirklich von Herzen freuen dürfen. Wir dürfen feiern. Unser Leben darf ein Fest zur Ehre Gottes sein. Wir müssen keine Angst haben und denken, oh, nichts falsch machen, der Papa könnte böse werden. Halleluja. So ist unser Gott. So stellt er sich uns in seinem Wort vor. Ja, möchte in der Themenreihe Jüngerschaft weitermachen. Das ist heute schon die 6. Predigt dazu. Und es geht, ich habe es eben angedeutet, heute um die Gemeinde. Aber ich möchte zuvor nochmal anknüpfen an dem Thema von vor 14 Tagen. Weil Gott hat mir gezeigt, da will er uns noch was mitteilen. Also vor 14 Tagen haben wir hier vorne ja für einige von euch gebetet. Und konkret um die Taufe im Heiligen Geist gebetet. Es waren einige hier vorne, die Gott gebeten haben um die Fülle im Heiligen Geist, um die Geistestaufe. Und wir haben gehört, und durch Gottes Wort bestätigt bekommen, was Gott will. Nämlich, dass wir ein Leben in der Kraft und in der Fülle des Heiligen Geistes führen. Das ist das, was Gott will. Ich habe das an einigen Stellen ausgeführt. Jesus ermutigt uns, den Vater um die Gabe des Heiligen Geistes zu bitten und der Vater will diese Bitte erhören. Ich habe dieses, was Jesus da erzählt hat mit dieser Schlange und dem Fisch, habe ich vorgelesen. Und Jesus selbst ist vollkommen eins mit dem Willen des Vaters. Er ist der Täufer in den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dass uns Jesus mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen will. Ich möchte das nicht nochmal alles wiederholen, aber vielfach macht Jesus seinen Jüngern deutlich, dass er sie mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet sehen will. Das ist das Ziel von Jesus. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und Jesus verbietet ihnen loszugehen und in ihrem von ihm gegebenen Auftrag zu starten, bevor sie den Heiligen Geist empfangen haben. Er sagt, das ist das Erste, was jetzt geschehen muss. Wartet, bis das geschehen ist. Vorher geht nicht los. Ihr geht kaputt, ihr verzehrt euch, ihr erlebt schneller, als ihr denkt, euren ersten Burnout, wenn ihr versucht, das mit eigener Kraft zu tun. Jesus weiß, der Heilige Geist ist für das Leben als Jünger Jesu absolut notwendig. Und am Tag seiner Auferstehung, der Tag, dieser Sonntag, am Tag seiner Auferstehung, kommt Jesus zu seinen Jüngern und seine erste Anweisung an seine Jünger ist die, empfangt Heiligen Geist. Das ist das Erste, was er als Auferstandener seinen Jüngern mitteilt. Er haucht sie an mit seinem Geist, empfangt Heiligen Geist. Und ich bin davon überzeugt, und ich glaube, das will Gott dir, der du vor 14 Tagen vielleicht an diesem Morgen hier wirklich dabei warst und den Heiligen Geist empfangen hast. Gott will dir das sagen, dass jeder, der vor 14 Tagen hier vorne stand oder gekniet hat oder was auch immer, um den Heiligen Geist zu empfangen, dass er ihn auch empfangen hat. Denn jeder, der den Vater um den Geist gebeten hat, wurde an diesem Sonntag in den Heiligen Geist getauft. Ob zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Auch das ist möglich. Lest mal Apostelgeschichte 4, Vers 31. Wir können auch zum wiederholten Mal diese Fülle des Heiligen Geistes empfangen. Warum sage ich das so deutlich? Weil ich einfach zutiefst davon überzeugt bin, dass Gott zu seinem Wort steht. Ich frage mal ganz ketzerisch in die Runde hinein, gibt es etwas, was für Gott unmöglich ist? Was meint ihr? Amen. Genau das ist es, was die Verena gerade gesagt hat. Die Bibel bezeugt an einigen Stellen, dass es etwas gibt, was für Gott unmöglich ist, nämlich Lügen. Gott ist die Wahrheit. Er kann nicht lügen. Hebräer 6, Vers 18. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, und jetzt kommt's, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, und dann geht's weiter, einen starken Trost haben. Weitere Stellen sind 4. Mose 23, Vers 19 oder Titus 1, Vers 2. Also, Gott lügt nicht. Er ist die Wahrheit. Und sein Wort, auf sein Wort ist Verlass. Darum meine Frage an dich. Zweifelst du, dass du den Heiligen Geist empfangen hast? Und wenn ja, woran machst du deinen Zweifel fest? An deinem Gefühl? Bist du dir bewusst, wenn das so ist, dass du damit dein Gefühl über die Zusage Gottes stellst, die er dir gegeben hat? Und er hat die Zusage gegeben, dass er uns erfüllen will mit seinem Heiligen Geist. Unser Gefühl ist immer noch das größte Einfallstor für die Lügen des Feindes. Das müssen wir uns bewusst machen. Der Feind zielt auf unsere Seele, auf unsere Gefühle. Und da kann er uns ganz leicht kriegen. Und wir denken, wenn unsere Gefühle im Keller ist, dann ist mein ganzer Glaube im Keller. Aber das muss nicht so sein. Baue dein Leben nicht auf deinen Gefühlen auf. Gefühle sind ein ziemlich sandiges Fundament. Baue dein Leben auf den Zusagen Gottes auf. Er belügt dich nicht. Vermutlich ist er der Einzige, der dich niemals belügt. Wir dürfen Gott vertrauen. Er gibt uns keine Schlange, wenn wir ihn um einen Fisch bitten. Und das ist auch am Sonntag hier geschehen. Ihr habt darum gebetet, den Heiligen Geist von Gott zu bekommen. Und er hat es zugesagt, denn er gibt den Heiligen Geist gerne denen, die ihn darum bitten. Was machst du nun mit dieser Wahrheit? Ich möchte ein Beispiel geben. Was macht ein Kind, wenn es vom Vater ein Geschenk bekommen hat? Ist doch ganz klar, es hält dieses Geschenk in der Hand, es freut sich darüber, besonders auch über das schöne Geschenkpapier. Und dann stellt es dieses Geschenk schön oben auf den Schrank und freut sich jeden Tag daran, wie so eine Trophäe. Verhält sich so ein Kind? Also ich bin mal ehrlich, wenn ein Kind sich so verhalten würde, müsste man sich, glaube ich, ernstlich Gedanken um dieses Kind machen. Jedes normale Kind reißt das Papier einfach ab. Es öffnet die Verpackung und es fängt an, mit dem Geschenk zu spielen oder zu basteln oder was auch immer. Also, du hast von Gott das Geschenk des Heiligen Geistes bekommen. Gott hat es dir gegeben. Nimm das an. Du hast es bereits angenommen. Das ist hier an diesem Sonntag geschehen. Und nun bist du dran, dieses Geschenk auch zu öffnen und zu gebrauchen. Und sei ganz gewiss, der Vater freut sich darüber. Denn er hat dir dieses Geschenk gegeben, damit du es gebrauchst. Es ist für dein Leben. Du hast nur dieses eine Leben und Gott weiß, es ist notwendig für dein Leben hier. Darum will er, dass du dieses Geschenk öffnest und gebrauchst. Darum bete im Heiligen Geist. Sprich mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott. Du darfst mit ihm sprechen. Er kann hören. Er kann reden. Der Heilige Geist kann zu deinem Herzen reden. Er kann und er will dich leiten. Und ich kann dir nach dem Gottesdienst etliche Stellen geben, wo wir genau das nachlesen können. Dass der Heilige Geist hört und dass er mit dir redet. Und dass er dich leitet, in die ganze Wahrheit leitet. Darum sprich in deinem Kämmerlein, an deinem Gebetsort, sprich auch in Sprachen, scheue dich da nicht. Pack dein Geschenk aus. Das ist so wichtig. Es nützt dir herzlich wenig, wenn dieses Geschenk des Heiligen Geistes gut verpackt irgendwo auf einem Regal in deinem Leben steht. Und du wirst erleben, wie die Frucht des Geistes in deinem Leben wächst. Der Heilige Geist tut diese Dinge in deinem Leben. Er lässt seine Frucht wachsen in deinem Leben. Und du wirst erleben, wie du noch weitere Gaben des Heiligen Geistes geschenkt bekommst. Das ist ihm eine Freude, dich auszustatten, dich zu gebrauchen. Je nachdem, wozu der Heilige Geist dich gebrauchen will, wird er dir auch die entsprechenden Gaben geben. Glaub ihm das. Das ist Gottes verbriefte Wahrheit in seinem Wort. Und der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Er entscheidet, welche Gaben er dir gibt, damit du tun kannst, wozu du ihn jetzt verherrlichen sollst. Empfange. Der Heilige Geist ist nicht geizig, er ist nicht knausrig. Der Heilige Geist gibt gerne und er gibt gerne viel. Er hat die Fülle. Liebe hört nie auf. Das heißt, die Frucht des Geistes wird wachsen, je mehr wir sie anwenden. Sie verbraucht sich nicht. Okay, es war, denke ich, wichtig, euch das mitzuteilen. Wirklich, vertraut dem Vater. Er will, dass ihr mit diesem ausgepackten Geschenk nun spielt und arbeitet und bastelt und es gebraucht. Ja, der Vater freut sich. Jetzt möchte ich aber dann doch zum nächsten Thema kommen, beziehungsweise zum nächsten Schritt kommen, der für ein Leben in Jüngerschaft notwendig ist. Es geht um Verbindlichkeit im Leben des Jüngers, insbesondere um eine verbindliche Gemeindezugehörigkeit. Und ich halte dieses Thema gerade heute für sehr wichtig, besonders da einige Gespräche und so mancher Meinungsaustausch dazu in der Gemeinde ja auch schon stattgefunden hat. Und das ist völlig okay. Es ist völlig okay, dass wir über diese Dinge reden. Wir können und wir sollen darüber reden. Wir dürfen jede Frage stellen. Denn das zeigt ja auch gerade, dass wir Antworten haben möchten. Und das Ziel muss aber sein, dass unsere Meinung mit dem, was unser Herr sagt in seinem Wort, dass wir das in Übereinstimmung bringen. Dass wir nicht nur eine Meinung haben und die vertreten und denken, das ist auf jeden Fall so richtig, sondern dass wir wirklich fragen, was sagt der Herr, was steht in seinem Wort, und dann sagen, okay, und damit will ich in Übereinstimmung kommen. Wie lauten denn die Fragen, die im Moment hier und da im Raum stehen? Eine Frage könnte lauten: Ist es notwendig, verbindlich einer Ortsgemeinde anzugehören? Ist das notwendig? Eine Frage könnte lauten: Ist die Frage der Gemeindezugehörigkeit, also ob und wie ich es damit halte, ist das in mein Belieben gestellt? Kann ich das entscheiden, gerade wie ich das so für richtig halte? Und eine dritte Frage könnte lauten: Wo können wir wirklich Antworten auf diese Fragen bekommen? Im Gespräch miteinander, im Meinungsaustausch? Ihr wisst es, wo wir Antworten auf diese Fragen bekommen. So oft betonen wir das. Und es ist eine Grundlage unserer Gemeinde, dass die erste und einzige Quelle dieses Wort ist, um Antworten zu bekommen. Es ist das Wort Gottes. Gott hat den Plan und den gibt er uns an die Hand. Was ist das für ein Geschenk? Wir haben Gottes Wort an der Hand. Er hat uns es mitgeteilt. Es ist sein Brief an uns, wo er uns alle Dinge mitteilt, die für uns wichtig sind. Können darin lesen und studieren und können Gott fragen, was ist deine Antwort auf diese und jene Frage? Was ist das für ein Schatz, den uns Gott da an die Hand gibt? Und es ist unsere Quelle für uns als Gemeinde, um dort unsere Antworten zu bekommen. Und wir wollen ohne Wenn und Aber uns unter das Wort Gottes stellen. Und es zum Maßstab machen, auch für unser Leben in der Gemeinde. Und lassen wir uns darum bitte nicht aufs Glatteis führen von Menschen, denen der Heilige Geist angeblich Dinge gesagt hat, die wir im Wort Gottes so nicht finden. Prophetische Worte, die den klaren Aussagen Gottes in seinem Wort widersprechen, die dürfen wir getrost entsorgen. Sie sind nicht vom Heiligen Geist. Also wenn Dinge gesagt werden, die sich fromm und gut anhören, aber die wir im Wort nicht finden, ist es nicht das Reden des Heiligen Geistes. Warum? Weil der Heilige Geist niemals Dinge offenbart oder uns gibt, die den Aussagen seines eigenen Wortes, das er gegeben hat, widersprechen. Der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Er hat keine zwei Meinungen. Der Heilige Geist sagt auch nicht, heute ist das ein bisschen anders, wie das damals mal war. Gott verändert sich nicht. Er ist die Wahrheit und diese Wahrheiten gelten immer. Ich hoffe an dieser Stelle, dass wir dazu, zu diesem Punkt, dass wir dazu wirklich alle ein Amen sagen können. Dass das Wort Gottes der Maßstab ist. Und dass der Heilige Geist nicht gegen sein eigenes Wort redet und Dinge aufzeigt. Es gibt ein konkretes Beispiel, das ist ein krasses Beispiel. Es gibt diese Wort- und Geistgemeinden. Angeblich hat der Heilige Geist einem leidenden Bruder einer Wort- und Geistgemeinde mal gesagt, dass er mit einer Frau verheiratet ist, die Gott ihm nicht gegeben hätte. Aber nun hat der Geist ihm die richtige Frau gezeigt. Das war die Aussage. Und fortan sitzt dieser Bruder, ich sage das jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen, fortan sitzt er mit ihr, mit dieser Frau, die der Heilige Geist ihm gezeigt hat, nun in der ersten Reihe des Gottesdienstes, während die verlassene Ehefrau einige Reihen dahinter sitzt, alleine und die Welt nicht mehr versteht. Wie gesagt, das ist ein krasses Beispiel. Aber sowas kann passieren und es ist wirklich passiert, wenn wir Dinge annehmen, die angeblich vom Heiligen Geist gekommen sind, die aber im Wort Gottes ganz anders stehen, da finden wir so etwas nicht. Völlig ausgeschlossen. Und genau an dieser Stelle sind wir als Gemeinde und insbesondere auch als Gemeindeleitung aufgefordert zu prüfen und Dinge wirklich gemäß dem Wort Gottes zu verkündigen und auch im Gespräch mitzuteilen. Noch eine letzte Vorbemerkung dazu. Manchmal erliegen wir der Versuchung, eine Meinung zu haben, eine Meinung zu vertreten und diese Meinung dann mittels Konkordanz und Bibel in der Hand biblisch belegen zu wollen. Also wir haben etwas im Kopf und denken, das ist richtig, das steht auch irgendwo in der Bibel und das vertreten wir. Und dann fangen wir an, in der Bibel zu suchen, wo wir unsere Meinung dann bestätigt finden. Mit dieser Vorgehensweise stehen wir in der Gefahr, das Wort Gottes zu unserem Belieben zu verbiegen. Das ist eine Misshandlung des Wortes Gottes. Und ich kenne diese Gefahr. Es ist nicht so, dass ich das nicht probiert hätte schon. Ich dachte, das ist doch so. Wo steht es in der Bibel? Irgendwie muss ich das finden. Und bin wie oft vom Heiligen Geist korrigiert worden. Deswegen sage ich das auch so offen. Ich kenne diese Gefahr. Aber ich oder wir als Gemeinde haben uns entschieden, das Wort auch das Wort sein und bleiben zu lassen. Ich möchte aus 2. Korinther 4 etwas lesen dazu. 2. Korinther 4, Vers 1 und 2. Da schreibt Paulus, darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, denen man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Also wir wollen keine Arglist anwenden, etwas vertreten und in der Bibel irgendeine Stelle suchen, die meine eigene Meinung untermauern könnte, sondern wir wollen das Wort nehmen, wie das Wort ist, wir wollen es nicht verfälschen. Diese Gefahr, dieser Gefahr erliegen wir allzu schnell. Und dann ist es manchmal so, dass wir vom Wort her Dinge wirklich wissen. Der Heilige Geist hat uns das schon oft bestätigt. Und es ist manchmal so, dass es keinen konkreten Vers in der Bibel gibt, den wir jetzt anführen könnten, um jemandem zu sagen, da steht's doch. Obwohl wir wissen vom Gesamtzeugnis der Bibel her, Das ist Gottes Wahrheit, die er uns mitteilt. Also wir könnten einem, der raucht, zum Beispiel nicht anhand einer ganz konkreten Bibelstelle sagen, Rauchen ist verboten. Gibt es so nicht. Aber das Gesamtzeugnis der Bibel sagt uns, dass Gott uns einen Körper gegeben hat. Und dass wir nicht das Anrecht haben, dieses sein Geschenk, was er uns gegeben hat, mutwillig zu belasten oder sogar zu zerstören. Oder uns an etwas zu hängen, was uns von ihm wegbringen kann, also etwas über Gott zu stellen. Das Gesamtzeugnis der Bibel teilt uns das mit, aber es gibt nicht diesen einen speziellen Vers, so das 11. Gebot, du sollst nicht rauchen. Das gibt es so nicht. Im Psalm 119, Vers 160 lesen wir, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Möchte ich uns auch noch bewusst machen, dass es Dinge gibt, wenn wir jetzt über Gemeinde und solche Sachen nachdenken und in der Schrift gucken. Es gibt nicht diesen Vers, wo steht, und du sollst verbindlich in einer Ortsgemeinde Gemeindemitglied werden. So einen Vers finden wir dort nicht. Aber dieser Vers, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Dadurch lernen wir, dass die Dinge, die verschiedenen Aussagen der Bibel ein Gesamtbild ergeben. Und dass wir aus diesem Gesamtbild heraus einfach erkennen und Gott uns offenbaren kann, was für uns wirklich wichtig ist als Jünger Jesu. Manchmal müssen wir wirklich lesen, studieren und beten, um zu verstehen, was Gott wirklich wichtig ist. Ich habe gerade gesagt, manchmal. Vergesst das. Immer. Immer müssen wir das tun. Immer müssen wir lesen und studieren und beten, um zu verstehen, was Gott wirklich wichtig ist für unser Leben. Und das ist immer besser als das, was wir für unser Leben für wichtig halten. Gott weiß mehr über unser Leben. Er weiß mehr, was wichtig ist für uns, als wir selber das vermuten. Ein kleines Kind hat irgendwelche Dinge im Kopf, will irgendetwas machen und wir wissen genau, das wäre schädlich für das Kind. Kinder sollte man nie ein Päckchen Rasierklingen zum Spielen geben. Wäre nicht so gut. Das Kind würde das gerne, aber wir wissen, das ist nicht gut. Wir haben mehr Überblick. Und Gott hat mehr Überblick über unser Leben, als wir Überblick über unser Leben haben. Möchte ich einfach nochmal den Text lesen, der sozusagen die Geburtsstunde der Gemeinde beschreibt. Finden wir in Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Also die Geburtsstunde der Gemeinde. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, also die Pfingstpredigt des Petrus war das, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot zu Hause, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Was ist das für eine wunderbare Stelle? Die Geburtsstunde der Gemeinde war gleichzeitig die Sternstunde der Gemeinde. Es war die beste Zeit, die die Gemeinde je erlebt hat. Und genau dahin wird Gott die Gemeinde auch wieder führen. Die Gemeinde wird ohne Flecken und ohne Runzeln sein. Können wir uns heute noch nicht vorstellen. Aber die Gemeinde wird so sein, wie sie da einmal war. Freigebig, mit Freude, ohne Flecken und Runzeln. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Gemeinde vollkommen frei sein wird von Sünde. Das ist ein großes Missverständnis. Damit hat das nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass die Gemeinde sich von Herzen danach sehnt, mit ihrem Bräutigam vereint zu sein. Denn die Gemeinde ist die Braut. Und die Braut sehnt sich nach dem Bräutigam. Und diese Gemeinde, die sich nach dem Herrn sehnt, diese Gemeinde wird von Jesus abgeholt und in die Wohnung geführt, die Jesus selbst vorbereitet hat. Jetzt baut er diese Wohnung, das Brautgemach, das Haus für seine Familie, für seine Braut und für ihn. Jetzt baut er es und er wird seine Braut abholen. Und diese Gemeinde wird nicht die Namen tragen, die wir Menschen der Gemeinde gegeben haben. Also konkret, es wird nicht der Name Evangelische Kirche sein. Also es wird nicht der Name Reformierte oder Unierte Kirche sein oder irgend so etwas. Es wird auch nicht orthodoxe Kirche sein, auch nicht Baptisten, auch nicht Freie Evangelische Gemeinde oder Methodisten, auch nicht Felsgemeinde. Die Brautgemeinde, die Jesus abholt, um mit ihm zusammen die Ewigkeit zu verbringen, wird keine Namen haben, die hier auf der Erde einmal Gültigkeit haben. Die Brautgemeinde kennt nur Jesus alleine. Die kennen nicht wir. Und genau das ist das Geheimnis. Genau das ist das Geheimnis. Jesus kennt sie. Wirklich, er kennt sie. Am letzten Tag werden Menschen von Jesus abgewiesen werden, die in seinem Namen Wunderwerke getan haben. Das ist schwer vorstellbar, oder? Da waren Menschen, die haben für Jesus gearbeitet. Die haben einen Dienst gehabt für Jesus. Die haben sogar Wunderwerke erlebt. Und Jesus weist sie ab. Ich lese das mal, Matthäus 7. Verse 21 bis 23. Da sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist ein harter Text. Und der kann gewaltig Fragen aufwerfen. Und letztlich zeigt Jesus hier genau auf, wer zur Brautgemeinde gehört. Nämlich Menschen, die er kennt. Dann kann man sagen, ja, aber der kennt mich doch, ist doch Jesus, der kennt mich doch. Der. Kennen ist hier tiefergehend gemeint. Adam erkannte Eva und es entstand neues Leben. Wirklich kennen, wirklich vertraut sein, wirklich die Möglichkeit für Jesus, dass wir seine Gedanken hören wollen, dass wir nicht nur einen Dienst für ihn tun wollen, sondern dass wir mit ihm leben. Das bedeutet kennen, dass wir ihn fragen, dass wir unseren Stolz ablegen und nicht sagen, wir wissen ja schon alles. Und klar kennt mich Jesus, sondern dass wir sagen, Herr, was sind deine Gedanken für diesen Tag heute? Wo willst du mich heute haben? Wo willst du mich heute sehen? Mit welchen Menschen willst du mich heute zusammenführen? Zeig es mir. Das heißt kennen. Das sind eben Menschen, die ihn hier schon suchen, die hier schon eine Sehnsucht haben nach der Gemeinschaft mit ihm, die ins Kämmerlein gehen und sein Angesicht suchen und die wirklich wollen, was er will und die ablegen und beiseite legen und verwerfen, was er nicht will. Das sind Menschen, die beten, die ihn fragen, die bereit sind, ihren eigenen Willen, seinem Willen zu unterstellen. Diese Menschen sucht Jesus. Es ist und wird für uns immer ein Geheimnis bleiben. Aus unserer menschlichen Perspektive heraus wird es ein Geheimnis bleiben, wer zu dieser Brautgemeinde dazugehört. Es wird keine Kirche und kein Bund sein, der das für sich als solches in Anspruch nehmen kann, sondern es sind die Schafe seiner Weide. Und diese Gemeinde ist in der Tat eine universale Gemeinde. Das ist der nächste Punkt, die universale Gemeinde. Was heißt das eigentlich? Ich möchte ein paar Dinge dazu sagen. Was also ganz zweifellos richtig und wahr ist, ist die wunderbare Tatsache, dass jeder Mensch, der durch das Blut Jesu erkauft und Kind Gottes geworden ist, nun zum Leib Christi gehört. Das ist das Zeugnis des Wortes Gottes. Wer durch das Blut Jesu erkauft wurde, ist sein. Er gehört Gott. Er ist sein Kind geworden. Wir haben das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und dabei handelt es sich ausschließlich um errettete Menschen, die einen Herrn und einen Erlöser haben, nämlich Jesus Christus. Und Gott ist der Herzenskenner. Er schaut ins Herz. Er sieht tiefer als wir. Wir können Bekenntnisse abgeben und in unserem Herzen sieht es ganz anders aus. Gott ist der Herzenskenner. Er allein weiß, wer zu seiner weltweiten Gemeinde gehört. Nochmal, keine Gemeinde gehört als solche zum Leib Christi. Die weltweite Gemeinde aller Gläubigen ist der Leib Christi. Können wir dazu ein Amen sagen? Also alle Gläubigen zu aller Zeit sind der Leib Christi. Niemand gehört durch eine wie auch immer geartete Gemeindemitgliedschaft dazu. Das ist nicht der Weg, dass wir dem Irrtum verfallen, ich werde jetzt da und da Gemeindemitglied und dann gehöre ich dazu. Sondern wir gehören dazu, wenn wir im Blut Jesu gewaschen sind. Und wenn Jesus unser Herr ist, dann gehören wir zum Leib Christi. Ein Beispiel möchte ich geben. Irgendwann Anfang der 60er Jahre hat Billy Graham einmal in Deutschland evangelisiert. War der weltweit bekannteste Evangelist. Und er war in Deutschland und er traf mit Konrad Adenauer, dem damaligen Bundeskanzler, zusammen. Und Billy Graham hat die Gunst der Stunde genutzt in seiner Kühnheit und er hat Konrad Adenauer gefragt, sind sie sich gewiss, dass sie einmal bei Jesus sein werden, in seinem Reich? Sind sie errettet? Und da hat Konrad Adenauer gesagt, das müsste ich Sie eigentlich fragen, ob Sie errettet sind. Denn für mich sorgt die Kirche. Das ist verbrieft, diese Aussage. Das heißt, das ist so ein Irrtum, zu denken, ich gehöre doch dazu. Also das ist doch, ich kann doch hier meinen Mitgliedsausweis oben an der Pforte vorzeigen und dann werde ich schon da reinkommen. Es kommt aufs Herz an. Bin ich gewaschen im Blut Christi? Das ist der Punkt. Zur universalen Gemeinde gehören nur Menschen, keine Organisationen, nur Menschen. Und dabei spielen Dinge wie Geschlecht oder Nationalität oder Hautfarbe oder Alter oder sozialer Stand, solche ganzen menschlichen Dinge spielen bei dieser Frage keine Rolle mehr. Es kommt nur aufs Herz an. Das musste Paulus auch mal dem Philemon schreiben. Philemon hatte in seinem Haus eine Gemeinde. Er hatte eine Hausgemeinde und er hatte einen Sklaven, Onesimus. Und dieser Onesimus war vor Philemon geflüchtet. Es ist nicht genau dokumentiert, warum. Aber er war geflüchtet, er ist zu Paulus geflüchtet und hat ihm sein Herz ausgeschüttet. Und Paulus musste dem Philemon in aller Deutlichkeit schreiben, hör zu, lieber Bruder, dieser Onesimus ist dein Bruder. Es zählt nicht mehr Freier oder Sklave. Dem Onesimus hat er gesagt, halte die weltlichen Ordnungen ein, geh zu dem Philemon und diene ihm. Aber dem Philemon hat er geschrieben, ihr seid beide gleichwertig vor Gott, ihr gehört beide dazu. Darum nimm diesen Onesimus als deinen Bruder wieder an und nicht als deinen Sklaven, nicht nach der alten Ordnung. Wir kennen uns nicht mehr nach dem Fleisch, sagt Paulus, sondern in der Gemeinde fallen alle diese Grenzen. Wir sind vor Gott alle gleich. Ein freier Mann und ein Sklave gehören gleichermaßen zum Leib Christi. Zur universalen Gemeinde gehören alle Gläubigen aller Zeiten. Und das sind alle, deren größte Freude es ist, dass ihre Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Das sagt Jesus mal seinen Jüngern, als sie zu ihm kommen und ihm berichten, die Dämonen, die sind ausgefahren, das ist alles wahr, diese Vollmacht, die du uns gegeben hast, und sie jubeln darüber. Und Jesus relativiert das und sagt, alles schön und gut, aber freut euch nicht darüber. Freut euch darüber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Das ist die eigentliche Ursache unserer Freude. Und das ist ihnen wichtiger als ein Denkmal hier auf der Erde. Die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die Bürger des Himmels geworden sind. Und darum ist die Gemeinde auch vollkommen andersartig als jede Organisation dieser Welt. Die Gemeinde unterscheidet sich fundamental von allen Einrichtungen, die es hier auf der Erde so gibt. Warum? Die Gemeinde ist heilig. Das hebt die Gemeinde ab von allem, was wir sonst kennen. Warum ist die Gemeinde heilig? Erheben wir uns da nicht? Die Gemeinde ist heilig, weil sie Gott gehört. Das ist das Kriterium für heilig sein. Habe ich auch schon einige Male erwähnt. Das müssen wir wirklich verstehen. Wir sind Heilige, weil wir Gott gehören. Wir sind nicht Heilige, weil wir so tolle Menschen sind, weil wir es endlich geschafft haben und weil wir vielleicht seit 3 Monaten nicht mehr gesündigt haben oder so. Das ist nicht das Kriterium für heilig sein, sondern weil wir Gott gehören. Alles, was Gott gehört, einfach nur dadurch, ist es heilig. Das ist das Kriterium. Und das drückt auch der griechische Begriff für Gemeinde aus. Dieser griechische Begriff heißt Ekklesia. Und er bedeutet die Herausgerufene. Also die Ekklesia, die Brautgemeinde, ist die Herausgerufene aus dieser Welt. Unsere Heimat ist nicht mehr diese Welt mit all diesen weltlichen gesetzlichen Gegebenheiten hier, Gesetzmäßigkeiten, sondern unsere Heimat ist jetzt der Himmel geworden. Wir sind noch in der Welt, wir sind Botschafter unserer neuen Heimat hier in der Welt. Und er verdeutlicht, woraus die Gemeinde besteht, nämlich aus allen, die dem Ruf Jesu folgen. Sein Ruf lautet, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Alle, die diesem Ruf gehorchen und wirklich zu Jesus kommen, die sind herausgerufen aus dieser Welt und sie sind abgesondert von der Welt. Sie lieben nicht mehr die Welt noch, was in der Welt ist. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt, um Gott zu gehören und ihm zu dienen. Und wie schon gesagt, allein Gott weiß, wer zu seiner weltweiten Gemeinde gehört. Für uns ist diese weltweite Gemeinde eine ziemlich abstrakte Sache. Und wir sind auch gut beraten, nicht vorschnell zu urteilen, wer denn alles unserer Meinung nach dazugehört und wer nicht. Das steht uns nicht an. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, da irgendwelche Urteile zu fällen, irgendwie zu suchen. Nicht unsere Aufgabe. Was wir beurteilen dürfen, und was wir auch beurteilen sollen, sind Lehren und daraus resultierende Praktiken, die mit dem, was Gott uns durch sein Wort anvertraut hat, nichts zu tun haben. Da sollen wir allerdings urteilen und auch prüfen, damit die Gemeinde wirklich auch sein Leib bleibt, damit nicht irgendwelche weltlichen, seltsamen Dinge in der Gemeinde Einzug halten. Lass uns aber nun einen Schritt weitergehen. Und ich fange damit nur an und in der nächsten Woche wird es an diesem Punkt dann tiefer gehen. Wir stehen jetzt in dieser Predigtreihe an einem Punkt. Also, wir haben verschiedene Dinge besprochen. Ich bin ein Jünger Jesu geworden, ich habe Buße getan. Ich bin wiedergeboren worden durch Gottes Geist. Ich wurde getauft und ich habe den Heiligen Geist empfangen. Und ich weiß, ich darf gewiss sein, ich gehöre durch die Gnade Jesu, durch sein Opfer gehöre ich nun zum Leib Christi. Wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben, und es kommt kein weiterer Schritt, kein konkreter Schritt, der uns durch das Wort Gottes auch geboten ist, dann leben wir in großer Gefahr. Ja, wir gehören durch diese Dinge, durch alles das, was Gott bisher getan hat, gehören wir zum Leib Christi. Und es schließt sich die Frage an, und nun, wie geht's weiter? Was ist Gottes Plan jetzt an dieser Stelle für mich? Was gibt Gott mir an die Hand, auch durch sein Wort? Ich fand eine wunderbare Aussage von Corrie ten Boom und die finde ich so gut, diese Aussage. Sie sagt, suche Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes. Ein Wolf tut keinem Schaf etwas, das mitten in der Herde ist. Finde ich so gut, diese Aussage. Mitten in der Herde sein. Und ich bin geschützt. Und der Hirte ist da. Was nützt dir die abstrakte, weltweite Gemeinde, wenn du selber nicht mitten in der Herde bist? Als Einzelner, losgelöst von einer Ortsgemeinde, bist du wirklich in großer Gefahr, da der Teufel immer noch umhergeht wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Als Einzelner bist du, wenn du nicht in der Mitte der Herde bist, bist du in Gefahr. Das musst du dir bewusst machen. Und hier an dieser Stelle hat Gott etwas erfunden, was für uns als seine Kinder unglaublich wichtig ist. Und ich möchte da jetzt diese kleine Einleitung noch geben. Die Ortsgemeinde. Die Bibel kennt konkret nur solche Ortsgemeinden. Paulus hat solche Gemeinden gegründet. Paulus gründete Ortsgemeinden. Gemeinden mit Adresse. Da und da sind sie auffindbar und da werden die Briefe hingeschickt. Und sie werden konkret in dieser Ortsgemeinde gelesen. Also Paulus hat solche Gemeinden, konkrete Gemeinden gegründet. Er hat sie gelehrt. In Ephesus hat er die Gemeinde 3 Jahre lang gelehrt. In Korinth, haben wir kürzlich gehört, hat er sie 1,5 Jahre gelehrt, jeden Tag. Dann hat er ihnen Briefe geschrieben. Und wenn es ging, hat er sie wieder besucht, ist wieder hingegangen, hat sich erkundigt. Er hat Älteste in diesen Gemeinden eingesetzt nach dem Vorbild des alttestamentlichen Volkes Gottes. Weil das ein Prinzip Gottes ist, das sein Volk Leiterschaft braucht. Das war im Alten Testament bei Israel so und das ist genauso in seinem neutestamentlichen Volk, in seiner Gemeinde. Es ist Leiterschaft notwendig und darum hat Paulus und haben andere Apostel Älteste eingesetzt. Gott will eine Leiterschaft, die wiederum er selber leiten darf. Das ist das, der Wunsch Gottes, eine Leiterschaft, die ihm zugetan ist, die ihn fragt, die zuerst fragt, Gott, wie willst du denn die Gemeinde leiten? Und wenn ich das weiß, dann kann ich in diese Richtung gehen. Also, die Briefe des Paulus haben konkrete Adressaten. Das sind Gemeinden, in denen sich die Gläubigen versammeln. Solche Gemeinden sind Wohnorte Gottes hier auf der Erde. Gott wohnt in diesen Gemeinden. Paulus hat seine Briefe, ich sag's mal so rum, Paulus hat seine Briefe nicht an die universale Gemeinde Jesu geschrieben. Ihr Gläubigen zu aller Zeit und wo immer ihr euch gerade befindet. Er hat immer an die Gemeinden geschrieben. An konkrete Ortsgemeinden. Das war Paulus. Und Jesus hat ebenfalls die Ortsgemeinde im Blick, wenn er von dem Schaf erzählt, das sich verirrt hat. So eine Herde ist eine ganz konkrete Gruppe von Schafen. Und diese Schafe alleine gehen alle in die Irre. Schafe sind die einzigen Tiere, die kannst du irgendwo aussetzen und die gehen verloren. Die kommen nie mehr wieder zurück. Die brauchen die Gemeinschaft und die brauchen vor allen Dingen einen Hirten. Und Jesus hat die Ortsgemeinde im Blick in diesem Bild dieser Schafherde und er erzählt, dass sich eines dieser Schafe verirrt hat, verloren hat, also ausgerissen ist. Und irgendwann zählt der Schäfer sie und denkt, es sind nur noch 99, da fehlt eins. Und er geht los, er überlässt dieses Schaf nicht sich selbst, sondern er sucht es, bis er es gefunden hat und er bringt es zurück zur Herde. Das ist ein Bild für Ortsgemeinde. Das ist wichtig für uns als Menschen, weil wir geistlich gesehen wie solche Schafe sind. Wir gehen umher wie Schafe. Ein jeder sieht auf seinen Weg. Jeder guckt, was ist für mich der beste Weg. Wir verirren uns. Geistlich gesehen, sagt Jesus, sind wir wie solche Schafe. Wir brauchen die Herde. Wir sollen nicht alleine sein. Und Jesus sucht uns und bringt uns zurück in diese verbindliche Schafherde. Und es gibt noch eine wunderbare Stelle, mit der möchte ich abschließen. Und zwar ist das die Stelle aus Jakobus. Die hat eigentlich eine ganz andere Betonung. Ich lese die mal. Es sagt Jakobus, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten, bitte? Jakobus 5, Vers 14. Sagt Jakobus, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und so weiter. Eine wunderbare Einrichtung, die Gott in die Gemeinde hineingegeben hat. Jemand, der krank ist, darf die Ältesten rufen. Aber was ist denn mit jemandem, der keine Gemeinde hat? Wen ruft der denn? Und das ist so diese versteckte Seite dieses Verses. Da wird ganz klar deutlich, jemand, der zu Jesus gehört, hat eine Gemeinde. Er hat Älteste, die er rufen kann, wenn er krank geworden ist. Die er auch natürlich sonst rufen kann, wenn er Rat braucht. Das ist die verdeckte Seite dieses Verses, wo Jakobus so, ohne dass er das vielleicht beabsichtigt hat, aber doch ganz klar deutlich macht, jemand, der zum Leib Christi gehört, hat Älteste und damit eben auch eine Gemeinde. Sonst hätte er das nicht in dieser Selbstverständlichkeit aufgeschrieben. Was ist Gemeinde doch für eine wunderbare Einrichtung Gottes? Er versorgt uns in der Gemeinde. Jeder Christ hat Älteste. Das ist der Standard der Bibel. Wie geht das ohne Ortsgemeinde, ohne sich verbindlich zu machen und zu sagen, ich gehöre jetzt verbindlich dazu? Okay, nächste Woche wird es an dieser Stelle noch weitergehen. Und ich bete, dass wir wirklich auch an diesem Thema dranbleiben. Ihr habt die Bibelstellen mitgeschrieben, lest sie zu Hause einfach noch mal weiter nach und betet darum und bereitet euch auch auf diesen Gottesdienst nächste Woche vor. Wir haben viel Zeit miteinander, auch um miteinander reden zu können. Und ich freue mich darauf. Amen. Okay. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen dafür, dass du uns versorgst mit deinem Wort. Herr, du bist ein Gott, der uns mit allem versorgen will, was wir zu einem Leben mit dir brauchen, Herr. Du willst nicht, dass wir an irgendeiner Stelle Mangel leiden. Du hast uns versorgt mit deinem Wort und du versorgst uns auch, indem du uns wirklich in eine verbindliche Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern stellst. Ich möchte dir an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich Danke dafür sagen, dass auch ich wirklich eine Gemeinde haben darf, wo ich weiß, ich gehöre hier dazu. Ich darf hier sein, verbindlich mit meinen Brüdern und Schwestern. Vater im Himmel, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du selber diese Gemeinde hier gewollt hast und dass du hier dein Königreich bauen willst, dass du hier deine Gemeinde bauen willst und du bist es, der die Gemeinde baut. Und ich danke dir dafür, dass wir auch an dieser Stelle dir voll und ganz vertrauen dürfen, dass wir keine künstlichen Dinge irgendwie konstruieren müssen, sondern dass wir dir vertrauen dürfen, weil du es bist, der seine Gemeinde baut. Und du weißt, wen du hinzutun willst. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, dass du auch Wachstum, Qualitätswachstum und auch Quantitätswachstum zu deinem Zeitpunkt schenken wirst. Du baust deine Gemeinde, Vater. Und ich danke dir dafür, dass du wirklich Wunderbares vorhast. Du hast uns dieses Haus gegeben. Du hast uns mitten ins Dautvertal gestellt. Du bereitest uns jetzt gerade vor, wirklich rauszugehen, zu den Menschen zu gehen, die noch in Finsternis wohnen, ihnen dein Wort mitzuteilen, sie einzuladen unter dein Wort, wenn wir im November diese Konferenz haben, Vater. Ich danke dir dafür, dass du uns da einfach gebrauchen willst als deine Werkzeuge. Herr, wir müssen uns da keinen Stress machen, sondern Wir dürfen uns einfach von dir gebrauchen lassen als deine Werkzeuge. Und ich bitte dich, dass du uns weiter lehrst, Vater im Himmel, dass du uns weiterhin deine Gedanken mitteilst. Dass diese Gemeinde hier eine Gemeinde ist, wo du wirklich der Herr bist. So wie wir es eben im Lobpreis gesungen haben, wo du regierst. Und wo wir uns einfach erfreuen dürfen an der Gemeinschaft und daran, dass du als Vater mitten unter uns wirklich, ja, dass du unter uns lebst und dass du uns liebevoll ansiehst, Vater. Und ich danke dir dafür, dass du uns auch segnen willst. Und ich möchte einen Segen vorlesen. Ich bitte euch einfach dazu auch aufzustehen. Der lebendige Gott, unser Vater im Himmel, segne dich und schütze dich durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Der Heilige Geist erfülle dein Herz mit Glauben und mit Gewissheit und mit Freude. Er nehme alle Sorgen von dir und lasse dich die Wahrheit erkennen. Gott sei dir nahe auf allen deinen Wegen. Seine Liebe erfülle dein Leben mit Liebe und mit Frieden. So segne euch der allmächtige Gott im Namen Jesus. Amen. Amen.